Studio Omega Podcast. Gudrun Hara, ich freue mich und bedanke mich sehr herzlich für die Möglichkeit, dass wir hier gemeinsam uns über den Irak unterhalten können und wollen. Sie waren oft im Irak, Sie kennen dieses Land, Sie sind natürlich täglich auch in Ihrer Arbeit damit befasst. Ich werde jetzt hier nicht Ihren Lebenslauf vortragen, das sprengt diesen Podcast. Wer ein paar Stunden Zeit hat, kann das im Internet hier alles nachlesen. Das Problem ist nur, Sie kennen sich vermutlich wirklich sehr gut aus, deshalb wird es keine einfachen Antworten geben. Nichtsdestotrotz, die ICO beschäftigt sich ja sehr stark mit den Christen im Irak und möchte diesen auch helfen und unterstützen. Aber welche Rolle spielen die Christen denn überhaupt für einen durchschnittlichen Iraker oder auch für die irakische Politik mit 200.000, 300.000 Christen bei vielleicht 40 Millionen Einwohnern? Werden die überhaupt wahrgenommen?
Naja, ich würde das auf verschiedenen Ebenen sehen. Sie haben völlig recht, einen Politiker in Bagdad, der sich hauptsächlich mit den Strukturproblemen im Süden beschäftigt, zum Beispiel, obwohl sie auch in Basra einmal eine große christliche Gemeinde gegeben hat, mögen sie wenig Rolle spielen. Auf persönlicher Ebene ist es schon etwas anders, besonders die älteren Leute erinnern sich ja teilweise an die Zeiten, wo man sehr gut und sehr eng miteinander gelebt hat, wo auch zumindest also ganz offen Konfessionen keine Rolle gespielt haben im Zusammenleben. Interessanterweise sogar vielleicht manchmal so noch weniger zwischen Christen und Muslimen als zwischen den verschiedenen Sekten der Muslime. Und deshalb tauchen die Christen schon auch immer wieder als Bekenntnis einer Regierung auf, die eben politisch festhalten will, dass sie eben das Zusammenleben aller Gruppen im Irak wieder so haben will wie früher, was natürlich reine Illusion ist. Also was sich da in den letzten 1,5 Jahrzehnten getan hat und natürlich schon früher, also ich sage nicht, dass das nach 2003 überhaupt erst begonnen hat. 2003 ist alles offensichtlich geworden.
Vielleicht muss man kurz ergänzen, 2003 der Einmarsch der Amerikaner und der Verbündeten im Irak und der Sturz von Saddam Hussein.
Genau, und Saddam Hussein hat halt irgendwie wirklich den Deckel drauf gehalten auf viele Konflikte. Und das ist dann eben einfach explodiert. Aber gerade in Beziehung zu den Christen ist das so eine kollektive Erinnerung an die gute alte Zeit und wie das hat sein können. Und darum sagt auch jede Regierung, sie will eben, dass die Christen bleiben, dass die Christen auch gut im Irak leben. Wie gesagt, also in der Realität schaut das ein bisschen anders aus. Viele Christen sind in den Norden gegangen und im Süden werden sie immer weniger.
Wenn jetzt zum Beispiel der Patriarch sagt, und das macht er im Prinzip ja fast jede Woche, wieder eine neue Erklärung veröffentlicht und dazu aufruft, dass alle Iraker im Prinzip zuerst einmal Bürger sein müssen dieses Landes mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten und dann irgendwann kommt die Religion, aber die darf eigentlich keine Rolle spielen. Liest man sowas dann auch in irgendeiner irakischen Tageszeitung oder verpufft das einfach so?
Naja, also es wird schon zur Kenntnis genommen, natürlich nicht in großem Ausmaß. Also da sollte man sich keine Illusionen machen. Aber wir sollten eines nicht vergessen. Eigentlich seit vergangenen Herbst ändert sich ja die Stimmung überhaupt im Irak. Und auf den Straßen sind viele Demonstranten und Demonstrantinnen, die genau das fordern, was Sacko sagt. Ne? Also die sagen, es ist Schluss mit diesem konfessionellen System, es interessiert uns nicht mehr, ob dieser Politiker jetzt Schiit, Sunnit ist oder was auch immer. Christen gibt es wenig in der Politik, nur in der Lokal- und Regionalpolitik. Und wir wollen einfach eine Gesellschaft der Bürger werden. Und das ist ja genau das. Und das finde ich schon sehr, sehr ermutigend, dass die junge Generation das wirklich fordert und will. Also das hat dann schon auch was mit der Existenz der Christen im Irak zu tun.
Sie haben sich ja in Ihren Kommentaren, in Ihren Zeitungsartikeln immer wieder mit dem arabischen Frühling auseinandergesetzt. Und ich fasse es mal so zusammen, das, was die Menschen da in vielen Ländern gefordert haben, das ist ja nicht das, was wir unter westlicher Freiheit verstehen. Da ging es vielmehr auch sehr stark um Armut und soziale Probleme und natürlich auch um Korruption und all das nicht. Kann man sagen, dass das, was jetzt im Irak im letzten Jahr passiert ist oder seit ungefähr einem Jahr passiert ist, dass das wirklich ein Umdenken auch der Bevölkerung ist?
Das denke ich schon. Und das sehen wir ja auch im Libanon. Ne? Also, dass die Leute jetzt sehen, dass eben diese religiösen Systeme und dieser Bezug auf religiöse Identität einfach eine Sackgasse ist, dass das nie keinen Staat ausmacht. Dass dann jede Gruppe, die eben in der Politik ist, jeder Politiker eben schaut, dass er seine eigene Klientel, die dann eben religiös definiert ist, bevorzugt. Ne? Und dass das einfach kein moderner Staat ist. Aber da haben Sie schon recht, nur, ich meine, man darf nicht glauben, dass es jetzt heute weniger um soziale und wirtschaftliche Probleme geht als 2011. 2011 haben wir das ein bisschen unterschätzt, weil wir einfach das haben wollten, dass es auch um politische Moderne geht. Ging es ja auch, nur haben halt die Wahlen meist wieder Leute an die Macht gebracht, die wir dann nicht wollten. Und im Irak, muss man sagen, ist das Ganze ja eigentlich schon ab 2005 passiert. Also 2005, als die ersten Wahlen stattfanden, nach eben der US-Invasion 2003.
Können Sie vielleicht, man kann sich das bei uns im Westen ja eigentlich gar nicht so vorstellen, das politische System ein bisschen, 2 Minuten Zeit. Erklären Sie uns doch das politische System. Das geht ja weniger nach Parteien, das geht nach Religionen, nach Clans. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
Naja, ich würde vorsichtig sein, vom politischen System zu sprechen, weil im Irak ist das keineswegs in der Verfassung, also ganz anders als im Libanon. Da ist es wirklich eine Konkordanzdemokratie, die eben Quoten verteilt und eben der Premier hat, Sunnite zu sein und so weiter. Im Irak ist das ganz anders. Im Irak ist das entstanden nach 2005 und die Amerikaner haben da schon einen Teil beigetragen, indem sie eben nach 2003 zum Beispiel diesen ersten Regierungsrat, also diesen Interimsrat, also eine Regierung, die sie aber ernannt haben, wirklich konfessionell besetzt haben. Und damals waren wir Beobachter eigentlich schon ziemlich entsetzt und haben gesagt, wir haben damals sogar von der Libanonisierung des Irak gesprochen. Und das hat sich dann eben so eingependelt. Ich meine, die Wahlen haben natürlich Schiiten gewonnen, also schiitische Gruppen zusammengefasst. Und dann wurde eben da ein Schiit-Premier man vergisst auch sehr oft, dass der erste Sunnit, der erste Präsident nach Saddam Hussein, kein Kurde war wie jetzt, also schaut ja das Amt wie eine kurdische Erbpacht aus, sondern ein Sunnit. Aber jetzt sind es eben die Kurden und die Sunniten haben eben die Präsidentschaft des Parlaments.
Aber die Schiiten haben ja im Prinzip nur deshalb gewonnen und gewinnen immer, weil sie einfach zahlenmäßig die meisten sind. Das hat ja nichts mit irgendwelchen Parteiprogrammen oder sonstigen Konzepten zu tun.
Genau so ist es. Es war einfach ein Missverständnis. Und dieses Missverständnis, das liegt ja durchaus auch bei uns, also im Westen, dass wir glauben sozusagen, Wahlen sind alle Heilmittel und der die Wahlen gewinnt, der regiert dann eben und die anderen akzeptieren das. Und der die Wahlen gewinnt, weiß auch, dass er sozusagen, dass Demokratie immer eine Verhandlungssache mit den anderen Gruppen ist. Und das hat eben nicht funktioniert. Im Irak kommt noch etwas dazu. Wir sprechen immer so salopp von Schiiten oder Sunniten, aber gerade die schiitische politische Landschaft ist ja unglaublich divers und geteilt und die raufen sich dann immer wieder unter großem Druck aus Teheran zusammen, was ja auch eins der Grundübel in diesem Irak ist, wir werden bestimmt darüber sprechen. Und es ist ein Zerrbild der Demokratie draus geworden. Und die Leute wollen das aber nicht mehr. Die Leute wollen echte Veränderungen, wollen echte politische Parteien. Und man hat das schon auch gesehen, bei den letzten Wahlen haben zum Beispiel alle konfessionell definierten politischen Parteien eigentlich immer auch Andersgläubige mitgenommen, also in ihren Reihen gehabt, um den Anspruch zu haben, sie sind eh nicht konfessionell. Also man sieht schon, dass da was im Wandel ist. Und dieser Wandel ist für mich zumindest eine kleine Hoffnung.
Dass es überhaupt so konfessionell fragmentiert ist, liegt es Ihrer Meinung nach einfach an der Gesellschaft oder auch an der Religion?
Naja, es gibt ja nicht nur eine Religion. Ne? An welcher Religion meinen Sie? Am Islam, dass es...
Ja, dass es einfach islamisch geboten ist, dass einfach politische Systeme so aussehen, wie sie aussehen. Ne?
Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich jetzt, also weil wie gesagt, also es ist ja nicht muslimisch, sondern wie gesagt, auch die schiitischen Parteien haben unglaubliche eine unglaubliche Kluft zwischen sozial arrivierten bürgerlichen Schiiten, den früheren Kaufmannsklassen und dann denen, die wirklich die großen Verlierer der Jahre von Saddam Hussein und danach waren. Also, dass da eine Religion schuld wäre, nein, das ist ein System, das es so in dieser Art auch nicht gegeben hat. Ich meine, ich will da nichts beschönigen und überhaupt nicht das nur den Amerikanern in die Schuhe schieben, weil es gab sehr wohl auch schon in den 20er Jahren, haben die Briten eben diese Politik gemacht, dass sie hauptsächlich mit sunnitischen Stammes-Scheichs zusammengearbeitet haben und die Schiiten haben dann nicht mitgetan in der politischen Entwicklung. Und also es ist ein langes, lang entwickeltes System, aber früher in der irakischen Geschichte sind die Gräben woanders verlaufen. Also man denke an die großen Konflikte und das Massaker von Mosul 1959, wo es eben zwischen Nationalisten und Kommunisten herging, also nichts zwischen irgendwelchen Religionen.
Sie haben es vorher schon angesprochen, der sehr massive Einfluss des Iran im Irak, das Land quasi jetzt zwischen allen Fronten, vor allem auch zwischen der Front, die USA auf der einen Seite, was immer die wollen in dieser Region, und Teheran auf der anderen Seite. Wie zeigt sich denn im Alltag, im politischen Alltag, auch im Alltag der Menschen dieser iranische Einfluss?
Naja, ich meine, im Süden des Iraks sehen Sie das natürlich ganz schnell. Also allein schon, ich meine, jetzt momentan wird es anders sein, während der großen Covid-Krise eben die große iranische Präsenz. Und die Iraner waren wirklich nach 2003, also ganz pragmatisch, auch sofort mit als Händler und als Touristen und alles Mögliche dort. Also wirklich eine starke iranische Präsenz. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben dort viel mehr wichtige schiitische Pilgerstätten als zum Beispiel im Iran, also in Najaf und Kerbala. Also eine ganz pragmatische Präsenz und dann natürlich auch die politische Präsenz. Also als die Amerikaner 2003 Saddam Hussein stürzten, haben sie ja nicht nur einen Diktator gestürzt, der seine eigenen Leute verfolgt hat und eben Israel gedroht hat und so weiter, sondern sie haben auch den größten Gegner des Iran beseitigt. Ne? Und man kann schon sagen, dass der hegemoniale Aufstieg des Iran in der Region einfach 2003 nicht beginnt, aber aufblüht. Ne?
Also war das den Amerikanern damals nicht bewusst oder war ihnen das egal oder hat man damit eh kalkuliert?
Sehen Sie, das ist eine der interessantesten Fragen überhaupt, die ich zum Beispiel auch bei meinem letzten Aufenthalt in Israel diskutiert habe. Weil auch die Israelis ja sehr stark für den Sturz Saddam Husseins waren. Aber dann eigentlich schon damals das Bewusstsein vorhanden war, dass der eigentliche ganz, ganz mächtige Gegner der Iran ist und der Irak eigentlich ohne dies, also wirtschaftlich am Boden und eingefroren war und so weiter. Ne? Aber offensichtlich hat man eben gedacht, man kriegt das in den Griff. Man hat es aber nicht in den Griff gekriegt. Und als die Amerikaner dann 2011 abgezogen sind, hat sich dieser iranische Einfluss noch unglaublich verstärkt. Und es ist auch heute so. Momentan ist es ja besonders spannend, weil wir haben jetzt einen Premier, der also gerade in Washington war und vielen als wirklich eigentlich halber Amerikaner gilt, weil er dorthin so gut vernetzt ist. Aber trotzdem würde so ein Premier nicht durchs Parlament kommen, wenn nicht auch die iranisch-freundlichen Gruppen zustimmen würden. Also auch ein irakischer Premier ist immer einer, der die Zustimmung beider braucht. Ne? Und der jetzige Premier, der auch ein Resultat ist dieser monatelangen Proteste, die eigentlich auch nur durch Corona gestoppt wurden oder zumindest also heruntergegradet wurden, der geht jetzt völlig neue Wege und das ist der Erste, der wirklich sagt, okay, ich werde versuchen, die irakische Souveränität herzustellen, was natürlich auch ein Signal an Teheran ist, sich nicht mehr so einzumischen.
Sie sprechen hier vom Premier Mustafa al-Kadhimi. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Sie sind da eher die Expertin. Naja, welche Chancen würden Sie ihm denn geben? Wie viel Geld würden Sie denn verwetten, dass ihm da etwas wirklich gelingt?
Sowas tue ich schon lange nicht mehr im Nahen Osten. Also man hat immer gedacht, man weiß so ungefähr, was passiert. Das traue ich mir schon lange nicht mehr zu. Er geht einen sehr gefährlichen Kurs. Also das muss ich wirklich sagen. aber es ist auch alternativlos. Ja? Also er muss es auch machen. Es ist natürlich die große Frage auch, wie sehr ihm die Amerikaner dabei helfen, indem sie selbst sozusagen die Idee einer irakischen Souveränität akzeptieren. Also das ist ja nicht nur so, dass nur der Iran mitmischt, sondern auch auch die USA. Aber wie gesagt, die USA sind 2011 sehr wohl mit den Kampftruppen abgezogen, kamen aber wieder zurück 2014 durch das Aufkommen des Islamischen Staats, also praktisch auf Ansuchen der damaligen irakischen Regierung kamen die US-Soldaten und diese ganze Koalition gegen den Islamischen Staat in den Irak. Und jetzt haben wir ungefähr gute 5000 Soldaten dort. Vorgestern, glaube ich, hat man gehört, dass ein Teil davon abziehen wird. Und auch das ist wichtig für Kademi, dass er zeigen kann, dass die US-Präsenz, die militärische, nicht bis in alle Ewigkeit verankert ist. Denn eigentlich hat ja das Parlament Anfang des Jahres verlangt, dass überhaupt alle Amerikaner abziehen. Das ist unrealistisch, will auch der Regierungschef gar nicht, weil noch immer eben diese Bedrohung der Präsenz des Islamischen Staats da ist. Ne? Aber natürlich sind die Amerikaner auch dort, um die Iraner zu beobachten. Ne?
Aber ich wollte gerade auch darauf zu sprechen kommen, der IS ist wieder im Kommen. Das ist eigentlich eine sehr schaurige Perspektive. Ist im Kommen in Syrien, aber eben auch im Irak, hört man zumindest. Erste Frage, warum hat man, wenn man eh schon so dran war, den Kampf gegen den IS nicht gleich zu Ende geführt? Zweite Frage, wie geht das überhaupt, dass sich der hält? Wer oder was ist denn überhaupt der IS? Das ist ja mehr als nur eine kleine Terrorgruppe, das ist eine große Ideologie, die scheinbar doch sehr weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Und drittens, was muss man tun, um dem Ganzen dann doch endlich einmal Herr zu werden? Was sollte man tun?
Naja, aber Sie haben eigentlich Ihre eigene Frage schon beantwortet.
Danke, nächste Frage.
Eben gerade weil es eine Ideologie ist und keine abgegrenzte Gruppe, die man einfach, man bringt 1.000 oder 10.000 um oder stellt sie vor Gericht. Auch dann ist immer die Frage, wo man sie vor Gericht steht. Die Länder, von denen viele gekommen sind, wollten ja diese Leute auch nicht zurückhaben, also auch in Europa. Es ist eben eine Ideologie und diese Leute sind nicht alle tot und sie sind nach Hause gegangen und sie sind noch immer da. Dann gibt es diese riesige Gruppe von Leuten, die damals, 2014, als der Islamische Staat im Irak seinen Siegeszug antrat, nicht wussten, ob das nicht ein legitimer Aufstand gegen die Verhältnisse in Bagdad ist. Ne? Also die das zumindest zugelassen haben, geduldet haben und wirklich sehr schnell natürlich die meisten von denen verstanden haben, was der Islamische Staat wirklich ist, eben wirklich ein Terrorregime. Ich meine, wir haben immer gesagt, er ist territorial besiegt, aber das heißt nicht, dass die weg sind. Ich meine, das ist genauso, entschuldigen Sie, wir sind jetzt im Jahr 2020 und die Nazis sind nicht weg. Ne? Also das wird sich auch halten. Das ist nicht auszurotten in dem Sinn. Und natürlich, erstens einmal diese ganze innenpolitische, diese vielen Konflikte im Irak, das wahnsinnig schlechte, der schlechte Zustand der Infrastruktur, vieles andere mehr, wieder die Leute in Mosul, die das Gefühl haben, sie werden beim Wiederaufbau überhaupt nicht bedacht, sondern da kommen jetzt wieder nur andere dran, was überhaupt nicht stimmt, weil dem Süden geht es genauso dreckig. Ne? Aber das bereitet immer, das wird immer ein fruchtbarer Boden sein für gewisse Ideologien und das wird nicht so schnell verschwinden. Eben und drum geht es natürlich schon auch darum, dass man das Ganze einfach eindämmt und unter Kontrolle hält, auch unter militärischer Kontrolle, einfach um zu vermeiden, dass diese Leute wieder mit größeren Anschlägen anfangen, was sie ja zum Teil versuchen. Ob er jetzt wirklich im Kommen ist, wieder im Kommen ist, der Islamische Staat, das möchte ich nicht so drastisch sagen. Natürlich profitieren die von der Situation, die natürlich durch die Corona-Krise auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene noch einmal wahnsinnig verschlechtert wird. Unter anderem auch zum Beispiel durch den niedrigen Ölpreis, weil der Irak einfach sehr wenig Einkommen hat. Ne?
Viele unserer christlichen Partner vor Ort, vor allem im Nordirak, die haben uns erzählt, wie damals 2014 die Sache mit dem IS und dessen Vormarsch passiert ist. da mussten sie fliehen, aber noch bevor sie geflohen sind, noch bevor die IS-Leute da waren, waren schon ihre muslimischen Nachbarn da und haben ihre Häuser geplündert, wie die gehört haben, dass die IS kommt. Und das ist einfach eine immense Vertrauenskrise jetzt unter den, nicht nur unter den Christen, überhaupt unter den religiösen Minderheiten in der Region gibt. Und die Menschen, die eben noch vor Ort sind, im Prinzip wollen eh die meisten weg natürlich, aber auch die, die bleiben wollen oder müssen, weil sie keine Mittel haben, die haben einfach das Vertrauen in ihre muslimischen Nachbarn tiefgehend, weitgehend verloren. Und die Bischöfe versuchen jetzt natürlich hier ein bisschen gegenzusteuern, was aber schwierig ist, weil die im Prinzip auch das Vertrauen verloren haben. Das hört man dann immer so zwischen den Zeilen oder wenn die Mikrofone ausgeschalten sind. Sehen Sie da eine Perspektive, dass das Zusammenleben der Religionen oder einfach das Zusammenleben der Menschen wieder gelingen kann?
Das ist ganz, ganz schrecklich, was Sie sagen, und es stimmt. Aber ich erinnere Sie, dass es noch viel mehr stimmt für die viel kleineren Religionen, zum Beispiel für die Jesiden, die ja zum Teil anders als die Christen von radikalen Muslimen wirklich als tötenswerte Ketzer angesehen wurden und werden. Also das ist ganz schlimm, das stimmt bei den Jesiden, was eben wirklich so, dass eigentlich an eine Rückkehr überhaupt nicht zu denken ist. Ich glaube, da sind schon die Christen in einer bisschen besseren Situation, natürlich auch, weil sie einfach mehr Unterstützung haben und wahrscheinlich auch mehr Aufmerksamkeit von außen, obwohl auch um die Jesiden hat man sich gekümmert, aber da ist es so ziemlich hoffnungslos. Also diese kleinen Religionen werden wahrscheinlich in Zukunft in einer Diaspora überleben, ne? Und es sehr schwer haben.
Sie haben da mehr Einblick in die aktuelle Situation. Gibt es auch, einige Christen sind zum Beispiel in die Ninive-Ebene zurückgekehrt, ja. Da gibt es einiges, da wird auch aus dem Westen ein bisschen zumindest geholfen. Gibt es sowas Ähnliches für die Jesiden auch oder leben die immer noch im Nirvana?
Naja, es gibt schon, also es wird wirklich auch durch die Friedensnobelpreisträgerin und Organisationen Hilfe organisiert, also das schon. Nur, das hilft ja den Leuten nicht bei dem, was sie vorher angesprochen haben. Das stellt ja nicht das Vertrauen in den Irak und in ihre Nachbarn und in die Muslime wieder her. Und ich bezweifle, dass es jemals so wird wie früher. Ist es ja schon lange nicht mehr. Also was wir im Nahen Osten sehen, diese Tragödie eines Untergangs von multireligiösen Gesellschaften, die wirklich durch die Geschichte immer multireligiöse Gesellschaften waren, wo es nicht nur eine christliche oder eine jüdische oder was auch immer Minderheiten gegeben hat, sondern alle zusammen. Und das sind wir jetzt, glaube ich, muss ich sagen, in der letzten Phase. Also das hat angefangen nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Aufkommen des Nationalismus, der sich dann eben mit religiöser Identität vermischt hat. Und das ist ein jahrzehntelanger Prozess, der nicht reversibel ist. Also sind wir ganz ehrlich. Also, aber nur, dass es nicht wieder besser werden kann und dass diese Staaten wie der Irak und andere nicht wieder sich normalisieren können und dann wieder auch solche Gruppen Chancen haben, dort zu leben und gut zu leben. Also das würde ich nicht einfach in den Wind schreiben und sagen, das ist aus für immer. Es war nicht immer so, wie es jetzt ist, also muss es nicht immer so für ewige Zeiten sein. Nur die alte multireligiösen Gesellschaften, wie wir sie einmal gekannt haben, die kommen nicht zurück.
Ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht berührt haben, das ist eigentlich der Nordirak, Kurdistan, einerseits die autonome Region Kurdistan, andererseits die Ninive-Ebene, wo man, wenn man dort ist und sich nicht gut ausgekannt hat, gar nicht gewusst hat, wo man eigentlich ist, wer gerade die Macht hat in bestimmten Ortschaften, Städten oder wie auch immer. Viele Christen sind nach 2003 aus Bagdad und aus dem Süden in den Norden geflüchtet, denn dort gab es relative Sicherheit und auch ein gewisses Entgegenkommen der kurdischen Regierung, Machthaber. Wie schätzen Sie denn die kurdische Politik gegenüber den Christen ein? Ist das nur ja, eben Politik oder doch ein bisschen mehr?
Na, also ich glaube schon, also dass in dieser Beziehung die kurdische Führung immer ehrlich war. Also auch die kurdische Gesellschaft. Also ich meine, wir wissen ja, also ein Kurde ist eine Sache, aber Kurden haben immer vielen Religionen angehört. Also es gibt auch schiitische Kurden, Es gibt in der Türkei den großen Anteil der alevitischen Kurden, die wiederum von radikalen Muslimen auch scheel betrachtet werden. Also ich glaube schon, dass da sozusagen das noch eingebaut ist, das Bewusstsein der religiösen Vielfalt. Was aber auch der Fall ist, ist, dass natürlich der kurdische Nationalismus schon auch ganz gern diese Kurden sich einverleibt für seine eigenen Zwecke. Und auch wieder ein gutes Beispiel, die Jesiden. Also es gibt sehr wohl Jesiden, die sagen, wir sind eigentlich ethnisch eigenständig, was auch gar nicht so unlogisch ist, wenn man jahrhundertelang endogam eben heiratet und so weiter. Also eine Gruppe immer nur aus sich selbst wieder reproduziert. Aber der kurdische Nationalismus, also viele Kurden sagen, das sind Kurden und stopp, wo die sind, ist auch Kurdistan. Ne? Und das geht schon auch Christen genauso. Aber ich würde das jetzt nicht also sagen, die Kurden sind so, sondern kurdische politische Parteien sind teilweise so.
Ne? Was glauben Sie denn?
Und ich glaube schon, also wenn ich das noch sagen darf, ich glaube schon, dass viele kurdische Politiker, die eben sehr viel früher ihre Entwicklung angefangen haben als der Rest des Irak, weil Nordirak war ja praktisch seit 1991 dann autonom und die viel Kontakt in den Westen gehabt haben und so weiter, das teilweise schon besser internalisiert haben, dass das einfach sein muss. Das heißt jetzt nicht, dass sie der kurdischen Führung einen totalen demokratischen Ausweis ausstelle, aber sozusagen was freie Gesellschaften sind, also das ist auf alle Fälle, das Bewusstsein ist größer als im Südirak.
Jetzt gibt es ja seit Jahren auch politische Bestrebungen in der autonomen Region Kurdistan, dass die nicht nur autonom, sondern mehr halt in Richtung Unabhängigkeit geht. Es gab auch ein Referendum dazu vor einiger Zeit. Die Folgen waren eher unangenehm für alle Beteiligten. Der Irak ist dann militärisch auch dagegen teilweise ein bisschen vorgegangen. Ist der Status quo so, wie jetzt ist? Im Prinzip ist es, wenn man hinfährt, man kommt von Österreich, man steigt in das Flugzeug, man braucht kein Visum, gar nichts, man fliegt nach Erbil in die Hauptstadt dieser Region, kann sich dort frei bewegen, schaut auch alles recht, recht frei und locker aus, auch politisch. Die Hintergründe kennt man ja nicht, für gewöhnlich. Andererseits sind die Kurden doch auch vom Öl aus Bagdad und den Zahlungen dazu abhängig. Bleibt das jetzt so? Wird sich da was verändern? Was ist Ihre Einschätzung?
Ja, es ist wirklich eine interessante Frage, weil es natürlich auch mit vielen unserer Vorstellungen kollidiert. Weil im Westen hält sich ja so ein bisschen die Idee, also dass ein Staat für alle Kurden, ein einziger Kurdenstaat. Also gerade der Nordirak hat das nie angestrebt. Also im Nordirak war immer nur die Rede von einer kurdischen Unabhängigkeit eben im Nordirak. Und gerade die Gruppe, die im Nordirak an der Macht ist, hat sich ja immer auch wieder sehr, sehr distanziert von den linken Kurden, die eben in Nordsyrien ihre Autonomie dann nach 2011 aufbauen konnten. Also am liebsten hätte man wirklich einen hohen Zaun gebaut da, ne, damit diese Ideologie nicht überschwappt. Man kann dieser Idee, dieser romantischen Idee eines großen Kurdenstaats so lange wenig Chancen einräumen, solange nicht diese ideologischen Sachen ausgeräumt sind. Und man bemüht sich auch immer wieder um eine innerkurdische Versöhnung, ist aber nicht leicht. Was in Kurdistan passiert ist, also erstens einmal mussten die Amerikaner vor 2003, sagen wir es ganz ordinär, ziemlich auf den Tisch hauen, um auch dort die Rivalen zusammenzubringen, an einen Strang zu ziehen. Wir sollten ja nicht vergessen, dass es in den 90er Jahren auch im de facto autonomen kurdischen Nordirak einen kleinen Bürgerkrieg zwischen den kurdischen Gruppen gegeben hat. Und ich habe immer bewundert nach 2003, wie die Kurden das wirklich gemacht haben dann. Die haben gesagt, so, und das machen wir jetzt. Und das war gar nicht leicht, weil da mussten wirklich zwei Landesteile vereinigt werden, auch also zwei völlig parallele politische Strukturen, eine in Sulaymaniyah, eine in Erbil. Und das haben sie gemacht. Und sie haben gesagt, okay, strategisch ist wichtig, dass wir jetzt einmal Teil des Irak sind, weil es unterstützt uns niemand. mit einer Unabhängigkeit, aber parallel dazu haben sie wirklich alles auf den, für den Tag X vorbereitet. Ne? Und ich war dann sehr überrascht über den wirklich unklugen Zug, dieses Referendum dann 2017 abzuhalten. Alle Freunde der Kurden, also die Europäischen, die Amerikaner, alle haben ihnen gesagt, tut's das nicht, wir unterstützen es nicht, also es geht nicht. Aber dahinter stand natürlich der Wunsch, mit Bagdad einfach auch eine, ein ganz neues Verhältnis auszuhandeln. Also die Kurden haben einen großen Beitrag geleistet bei der Bekämpfung des IS und sie wollten einfach davon, also etwas davon dann politisch umsetzen. Und mit dem Referendum haben sie das eigentlich zunichte gemacht, weil das Referendum dann Bagdad einen Grund zum Eingreifen und zur Härte gegeben hat. Und de facto haben die Kurden also viel, wenn nicht alles, verloren von dem, was sie vorher gewonnen gehabt hatten.
Dieses Referendum, das Sie ansprechen, das hat ja auch die christlichen Gemeinschaften vor Ort sehr stark in Bedrängnis gebracht, weil die natürlich von den Kurden unter Druck gesetzt wurden, auch für die Unabhängigkeit zu stimmen in dieser unsicheren Situation. Wie sehen Sie denn die Zukunft dieser kleinen christlichen Gemeinschaften da jetzt in Kurdistan? Und dann gibt es ja noch die Ninive-Ebene, das ist die Gegend südlich und östlich von Mosul. Mosul ist wieder ein eigenes Thema, aber diese Ninive-Ebene, das ist irgendwie Niemandsland. Nicht? Ja. Die Kurden auf der einen Seite, die irakische Regierung auf der anderen Seite. Gibt es da eine Chance zum Überleben?
Naja, genau das ist der Punkt. Also diese Minderheiten und eben auch die Christen sind so ein bisschen zwischen zwei tektonischen Platten, also der irakisch-arabischen und der kurdischen. Ne? Und da sind auch viele eben in diesen sogenannten umstrittenen Gebieten, da hätte eigentlich ein Referendum schon stattfinden sollen. Also das wurde in der Verfassung von 2005 festgeschrieben. Das hat es dann nie gegeben. Dass es das nie gegeben hat, war auch ein Grund dafür, dass die Kurden gesagt haben, okay, jetzt machen wir eben ein Referendum und haben eben in diesen umstrittenen Gebieten auch abstimmen lassen, was ein großer Fehler war. Ne? Und wir sehen schon eben gerade, ich meine, das war ja überhaupt in dem Irak, der früher viel mehr durchmischt war, immer der Fall, dass in solchen Randgebieten, wo solche tektonischen Platten von Mehrheiten aneinander reiben, eben diese kleinen Gruppen dann zerrieben werden. Aber es gibt natürlich schon, ich würde die Standfestigkeit und auch die Liebe zu ihrer wirklich Heimat dieser Christen nicht vernachlässigen. Also es gibt schon auch Vorschläge, wie man diese Gruppen auch mit mehr politischer Autonomie ausstatten könnte, damit sie mehr Chancen haben.
Nur, zum Beispiel?
Ehrlich, ja, ich meine, dass sie einfach dort eine autonome Zone für Christen machen und so weiter. Nur sind wir ehrlich, der Irak hat im Moment einfach auch andere Probleme. Also diese Diskussion hat es verstärkt wieder voriges Jahr gegeben und in den letzten Monaten habe ich wieder nichts davon gehört. Ne?
Wir sind auch sehr intensiv mit Pfarrern im Nordirak an der türkischen Grenze in Kontakt. Das ist die Diözese Zacho. Da gibt es halt leider Gottes immer wieder bei Facebook, kriegt man das sehr schnell, auch Bilder und Nachrichten. Ja, jetzt hat die türkische Luftwaffe wieder irgendwelche PKK-Stellungen, vermeintliche PKK-Stellungen im Irak, in den Bergen an der Grenze bombardiert. Und dann müssen die Dörfer wieder kurzfristig geräumt werden oder es brechen irgendwelche Brände aus und die Dörfer müssen aus dem Grund evakuiert werden. Andererseits, wenn man in den Norden rauf fährt, so 20, 30 Kilometer vor der Grenze, fangen dann die Staus an, wo die LKWs stehen, die die türkischen Güter in die eine und in die andere Richtung bringen. Das heißt, die Türkei profitiert ja extrem davon, dass in den Nordirak so viel eingeführt werden muss an Gütern, weil er fast nicht selbst produziert wird vor Ort. Was für eine Politik fährt die Türkei eigentlich und vor allem, was lassen die Kurden da alles zu? Wie geht das zusammen?
Naja, ich meine, Sie kennen diese Gegend besser als ich, aber was Sie jetzt erzählen, ist ja genau das Beispiel dafür, dass es keine Kurden gibt. Also es sind keine vermeintlichen Stellungen der PKK, sondern wirkliche Stellungen der PKK. Und die PKK andererseits ist wieder bei der kurdischen Regionalregierung im Irak, also in Erbil, sehr unbeliebt. Ich meine, das sind die anderen. Also es war auch wirklich erstaunlich, wie gut die türkisch-kurdischen Beziehungen nach 2003 geworden sind. Und übrigens, Das waren dann sofort, also von beiden Seiten waren Geschäftsleute da. Also wirklich auf sehr persönlicher Ebene, jetzt sage ich nicht auf emotionaler Ebene, aber man hat überhaupt keine Scheu davon eben davor eben gehabt, sofort Geschäfte, legale und illegale zu machen. Ne? Aber das ist eben dieser Fluch eben, dass die Türkei, also und die Türkei, wir sagen Türkei kurdenfeindlich. Viele Kurden in Ostanatolien wählen natürlich Erdogan, also nationalistische, konservative, islamische Kurden haben kein Problem mit dem. Ne? Also das ist ein politisches Problem zwischen PKK und den Gruppen, die dazugehören und mit der PKK sympathisieren oder auch von ihnen vor ihr geschaffen wurden und der Türkei. Aber das heißt nicht, dass die Türkei die nordirakischen Kurden, die zur Familie Barzani treu stehen und so weiter, verfolgt, überhaupt nicht. Ne? Das ist eben, das eine ist die politische Ebene und das andere ist die alltägliche.
Da würde sich ein weites Feld für viele, viele anschließende Fragen auftun. Die Zeit haben wir leider nicht. Wir waren noch gar nicht bei Corona. Und diese Krise, diese weltweite Krise ist ja gerade in Ländern, ja, wo es eh schon nicht besonders stabil ist, die trifft ja die Bevölkerung noch viel schlimmer als bei uns zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen bei 40 Millionen Einwohnern und dann hast du vielleicht 1000, 2000 Intensivbetten über das Land verteilt und in vielen Teilen hast du gar nichts. Was kriegen denn Sie mit von Ihren Kontakten von vor Ort? Wie ist denn das für die Bevölkerung?
Also ich kann für die ganze Region sagen, dass man erstens offiziell die Zahlen untertreibt. Das muss nicht immer boshaft sein, sondern es ist auch einfach, die haben kein Gesundheitssystem, kein nationales, das das überhaupt überblickt. Also das muss nicht immer gleich schwindeln dabei sein, sondern man hat einfach keinen Überblick. Und dass die Zahlen eben katastrophal sind, dass die Toten oft nicht als Corona-Tote identifiziert werden, obwohl sie es wahrscheinlich sind. Ich meine, beweisen kann es niemand. Ne? Und ja, dass diese Region eben einfach doppelt und dreifach getroffen wird. Es trifft da wirklich Leute, die ohne dies in sehr prekären Verhältnissen sind schon, die Infrastruktur nicht vorhanden. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, eine Stadt wie Basra im Sommer, wo es keine Elektrizität gibt und kein Abwassersystem und kein sauberes Wasser und so weiter. Und dann kommt so eine Seuche dazu. Also, wie gesagt, belastbare Zahlen haben wir keine. Was wir wissen, ist, dass im Iran schon mindestens die zweite Welle am Rollen ist und bei den engen Beziehungen, die es noch immer gibt, und das ist ja völlig unmöglich, dicht zu halten, hat ja niemand Kontrolle über diese Grenzen. Braucht man sich keine Illusionen machen, dass das nicht in Teilen des Irak auch der Fall ist. Wir sehen ja auch zum Beispiel die Zahlen, die in Syrien steigen. Also ja, es ist eine Katastrophe, es ist eine persönliche, humanitäre, sanitäre Katastrophe, aber natürlich auch eine wirtschaftliche. Wie schon erwähnt, der Ölpreis war sowieso schon im Keller, ist dann durch Corona noch einmal gefallen. Also der irakische Staat ist hat größte Probleme, ein Budget zu erstellen, genauso wie wir es haben, ist eh klar. Ne? Also ist ja nicht viel anders, aber mit anderen Konsequenzen für die Bevölkerung dort.
Wenn so ein kleines Hilfswerk wie die ICO da versucht, so kleine, halbgrößere Projekte durchzuführen, ist das überhaupt sinnvoll, Ihrer Meinung nach?
Aber natürlich ist es sinnvoll. Ich meine, es ist immer sinnvoll, etwas zu machen. Es ist immer sinnvoller, als nichts zu machen. Und vor allem, wie gesagt, also gerade die Leute, die von so einem Projekt dann profitieren, fragen Sie die und nicht mich. Ne? Also das ist ja ganz klar. Und wenn mehr gemacht würde auf solchen Ebenen, würde auch mehr geholfen. Also das ist, ich glaube, da rennt man bei jedem offene Türen ein.
Wir haben jetzt viel über diese Region gesprochen und über die politischen Akteure, aber Österreich oder die EU sind eigentlich nie vorgekommen. Ich habe das Gefühl, die sind in dieser Region recht abgemeldet, die Europäer. Täuscht dieser Eindruck?
Ach ja, Europa ist, also die EU ist bestimmt selbst gerade in einer schwierigen Findungsphase überhaupt, wie man die Politik gegenüber diesen Ländern gestalten soll. Sagen wir so, bis zum arabischen Frühling, glaube ich, war die EU-Nachbarschaftspolitik sehr von normativen Ambitionen geprägt. Also wir wollten dort wirklich bei der Demokratisierung mithelfen. Und die kalte Dusche kam nach 2011, wie man gesehen hat. Also erstens kommen Islamisten an die Macht, die wollen wir nicht. Und zweitens brechen Kriege aus und es gibt keinen Konsens, sozusagen, dass der Wahlgewinner dann wirklich der Wahlgewinner ist und so weiter. Also seitdem ist die EU-Nachbarschaftspolitik in einem Pragmatisierungsprozess befangen. Das ist traurig, aber verständlich. Und wir sind eben einfach viel pragmatischer geworden und knüpfen wahrscheinlich unsere Leistungen auch weniger an Gegenleistungen, an demokratische. Aber dass wir nichts machen, das stimmt natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, jetzt ist auch ein ganz wichtiger Moment für die EU, weil wir sehen ja, dass auch die US-Politik in Wirklichkeit seit Jahren Rückzug ist. Also das hat Donald Trump wirklich mit seinem Vorgänger Barack Obama gemeinsam, dass die sich eigentlich zurückziehen wollen und dass da ein Vakuum entsteht und dieses Vakuum muss gefüllt werden und sollte eben nicht nur von Russland und China gefüllt werden, sondern eben auch von der EU. Jetzt kann man natürlich immer schimpfen und sagen, es ist zu wenig und es funktioniert nicht und es funktioniert ja auch teilweise wirklich nicht. Man braucht nur nach Libyen sehen, wo die EU wirklich, wo EU-Mitglieder verschiedene Seiten in einem Konflikt unterstützt haben. Also das ist noch eine Stufe weiter, wie sich nicht einig sein sind. Aber es ist, wir haben unsere Programme und die EU ist präsent, wo sie präsent sein soll, mit Delegationen und ja, wie gesagt, also im Moment haben wir Probleme mit unserer eigenen Demokratie in Europa, also ob wir wirklich anderen momentan so viel helfen können, ist die Frage.
Das bringt mich jetzt aber doch noch zu einer Frage. Sie waren ja 2006, war es, glaube ich. Damals hatte Österreich die EU-Präsidentschaft inne und da waren Sie als, weiß ich nicht, Sonderbotschafterin oder irgendwas in dieser Richtung, Sondergesandte im Irak einige Zeit. Hat es was gebracht?
Naja, ich meine, ich würde sagen, diese Zeit hat für die EU sehr viel gebracht, aber es war eine schreckliche Zeit. Also es war eine Zeit, Sie dürfen nicht vergessen, 2006, also ich war Geschäftsträgerin der Botschaft und eben Sondergesandte des EU-Ratsvorsitzes, war ja die EU total zerstritten über den Irak. Also die Briten und damals auch noch Spanier und Italiener und viele ehemalige Ostblockländer, die Amerikaner unterstützt haben 2003 und die anderen, die am wichtigsten natürlich Frankreich und Deutschland, die völlig gegen diesen Krieg waren. Und ich glaube schon, dass es damals gelungen ist, eben die Position wieder eher zu versöhnen, die europäische. Aber das Bittere ist, dass es gelungen ist, weil es im Irak immer mehr bergab gegangen ist. Weil man gesehen hat, okay, das ist jetzt alles egal, unsere alten Differenzen, sondern wir müssen schauen, dass das dort wieder funktioniert. Und 2006, als ich dort war, hat ja der Bürgerkrieg begonnen. Also es war eine sehr, sehr schlimme und auch gefährliche Zeit. Ja, was es gebracht hat, auch da kann man sagen, okay, wenn wir nicht dort gewesen wären, wäre die Geschichte auch nicht anders verlaufen. Aber für den innereuropäischen Diskurs war es nicht schlecht.
Wie sind Sie denn von den irakischen Partnern als Frau aufgenommen, angenommen worden?
Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich ein hier eingebildetes Problem. Wenn man als Frau in einer gewissen Position ist, dann ist man eine institutionelle Figur. Also die pakistanische Premierministerin Bhutto war auch keine Frau, sondern es war die Premierministerin. Und der Botschafter ist ein Botschafter, ist ein Botschafter, auch wenn er eine Frau ist, so ungefähr. Also da hatte ich von irakischer Seite nie irgendwelche Vorbehalte gespürt. Es war natürlich schon 2006, das muss man sagen, eine echte Kriegsgesellschaft. Also es gab also keine Diplomaten, Frauen zum Beispiel, Diplomaten haben keine Familie mitgehabt. Und Ich habe eine sehr nette Episode, wenn Zeit dafür ist, möchte ich die noch erzählen. Mit mir zusammengearbeitet hat ebenfalls eine Geschäftsträgerin der EU-Delegation in Bagdad. Also wir waren eigentlich die einzigen Frauen in einer höheren diplomatischen Funktion, also von EU, die dort präsent waren. Also es gab schon auch Botschafterinnen, aber die sind eher von außen reingeflogen. Und wir haben uns dann oft den Wagen geteilt, weil ja das Reisen und das Herumfahren in der Stadt wahnsinnig aufwendig war. Wir brauchten immer drei Panzerfahrzeuge, also eins vorn, eins in der Mitte, wo man saß, und das letzte. Und darum haben wir oft Sachen gemeinsam erledigt. Und das war auch der Fall, wie wir einmal zum holländischen Nationalfeiertag fuhren. Also da fuhren wir mit meiner Wagenkolonne, und hinter uns fuhr noch ein Auto, die durften nicht bei uns drin sitzen, mit unseren Botschaftssekretärinnen, also meinem Botschaftssekretär und einer vergleichenden Funktion für die EU. Und wir kommen vor das niederländische Tor, und der niederländische Security winkt das Auto mit unseren Botschaftssekretärinnen, unserem männlichen, nach vorne und sagt: Principals only. Also nur die Chefs dürfen reinfahren. Die anderen müssen aussteigen. Also der hat ganz automatisch angenommen, dass die zwei Männer da hinten die Chefs sind und dass wir eben die zweite Garnitur sind. Ne? Also wir haben ihn dann sehr rasch aufgeklärt und sind da hineingefahren.
Das gibt zu denken, ja, für einen selbst. Frau Harrer, ich würde zum Abschluss gerne noch eine kurze Werbeeinschaltung machen. Wir werden in der ICO, aber viele andere auch, ja, seit längerer Zeit schon vom Orient Express beglückt, alle 14 Tage in etwa. Das ist jetzt leider nicht der berühmte Zug der Vergangenheit. Ich weiß nicht, fährt der überhaupt noch bis Bagdad? Früher mal konnte, aber gibt es überhaupt noch einen Zug im Irak? Mir ist jetzt
Oh
gar nicht.
ja, natürlich die Verbindung zwischen Bagdad und Basra, also ja, das gibt schon alles.
Die funktioniert noch.
Aber
Aber man kann leider nicht hier jetzt am
ja.
Hauptbahnhof einsteigen und in den Irak durchfahren. Das ist schade. Dafür kann man aber den Orient Express lesen. Was ist denn das?
Also der Orient Express, wenn ich ihn mache, den gibt es jede Woche eigentlich. Nur jetzt bin ich ehrlich gesagt auf Urlaub, also es dauert noch ungefähr 2 Wochen, und ich versuche einfach darin, also es ist ein Newsletter, den man abonnieren kann, also es kostet natürlich nichts, sondern man muss sich nur einschreiben. Und
Zeit braucht man, ne? Das kostet's.
ich versuche eben einfach die Meldungen, die in einer Woche aus dem Nahen Osten und Nordafrika kommen, einfach noch einmal die wichtigsten aufzugreifen und ein paar Sätze dazu zu sagen und auch auf andere Artikel, also nicht nur meine, zu verweisen. Und also ein Newsletter über den Nahen Osten und Nordafrika.
Also, ich füge hinzu, es ist sehr lesenswert. Alle Infos, wo man sich anmelden kann, findet man jetzt dann auch auf der ICO-Homepage. Und jetzt kommen wir zum Abschluss, aber doch noch zum wirklich Wichtigen dieses Gesprächs. Sie haben viele Bücher verfasst. Sie schreiben täglich, fast täglich im Standard. Aber Sie haben auch Kochbücher geschrieben, habe ich gelesen, dass Sie es geschrieben haben. Gelesen habe ich noch keines dieser Kochbücher, aber. Was gibt es da auch Orientgerichte drinnen? Was ist Ihr liebstes Orientgericht?
Na, also in diesen alten, die sind ja mittlerweile schon alt, gibt es Gerichte aus dem Orient. Und ich würde dann schon sagen, also wenn wir schon beim Irak sind, ist mir jetzt natürlich spontan Cousi eingefallen, also das gefüllte Lamm mit einem Reis aus Rosinen und Leber und Nüssen und so weiter gefüllt, was natürlich ganz herrlich ist. Aber ich muss dazu sagen, ich schreibe jetzt zwar nicht mehr regelmäßig, aber hin und wieder schreibe ich schon noch so eher so kulturhistorische Geschichten, sehr viel auch über die italienische Küche, weil ich ja einmal dort gelebt habe.
Aber dann dürfen wir Sie vielleicht doch einladen. Wir haben jetzt in unserem ICO-Magazin nämlich auch seit kurzem eine neue Rubrik mit Orientgerichten, dass Sie vielleicht doch auch einmal einen Tipp für uns in diese Richtung hätten.
Sie meinen, dass ich da was schreiben soll, oder?
Ja, ein Orientgericht.
Ja, wieso nicht? Also gern, wenn Sie sowas wollen, dann mache ich es.
Dann hätten wir hiermit auch schon die Werbeeinschaltung für das ICO-Magazin. Also unbedingt lesen in einer unserer nächsten Ausgaben ein Orient-Spezialgericht von Gudrun Harrer. Frau Dr. Harrer, vielen herzlichen Dank für dieses viel zu lange, aber extrem spannende Gespräch. Dankeschön.
Ich danke schön.